Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Hallo, das war schon irgendwie cool heute. Wir saßen alle in der Redaktion, hatten den Livestream an und haben dabei zugesehen, wie Astronominnen und Astronomen das allererste Bild eines schwarzen Lochs in der Milchstraße präsentiert haben.
I can present to you the image of Sagittarius Star. Black Hole at the Galactic Center.
Wissenschaftsjournalistin Sibylle Anderl war bei der Präsentation dabei und sie sagt auch, dass das schon wirklich was Besonderes ist.
Es ist tatsächlich nur möglich, indem man Teleskope auf der gesamten Erde zusammenschaltet zu einem virtuellen Riesenteleskop, das fast so groß ist wie die Erde selbst. Dann geht es und insofern ist es einfach ein unglaublicher Aufwand, das hinzubekommen und eine enorme Leistung.
Wie das Teil genau aussieht, klären wir gleich hier. Und wir schauen auch heute wieder in die Ukraine. 12 Journalistinnen und Journalisten sind seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine getötet worden. Aus einem Land im Krieg zu berichten, das ist lebensgefährlich, aber auch unglaublich wichtig, damit auch wir Infos von vor Ort bekommen. Wir sprechen mit Denis Trubetskoy über seinen veränderten Arbeitsalltag jetzt im Krieg.
Krieg bedeutet auch Ausgangssperre hier in Kiew ab 22 Uhr, was die Möglichkeit der Schalten zum Beispiel einschränkt. Man braucht ja auch, wenn man vom Kriegsgebiet, also vom Kampfgebiet berichten möchte, auch eine Akkreditierung des ukrainischen Militärs und.
Denis arbeitet als freier Journalist in Kiew und das ganze Gespräch mit ihm gibt's gleich hier. Es ist Donnerstag, der 12. Mai, ein bedeutender Tag für die Wissenschaft. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Vielleicht erinnert ihr euch noch an dieses allererste Foto eines schwarzen Lochs. Ist vor 3 Jahren veröffentlicht worden, war eine wissenschaftliche Sensation. Man sieht einen rot-gelb-orange glühenden Kreis in der Mitte und außen pechschwarz. Sieht so ein bisschen aus wie ein glühender Donut. Und heute, da gab es eine ähnliche Sensation. Forscherinnen und Forscher des Event Horizon Teleskopnetzwerks haben ein Bild des schwarzen Lochs in der Milchstraße veröffentlicht.
This is the first image of the supermassive black hole at the heart of our Milky Way galaxy, Sagittarius A star.
Ja, es heißt Sagittarius A Stern, wie man es auf Deutsch ausspricht. Und warum das so bedeutsam ist, darüber habe ich mit Astrophysikerin und Wissenschaftsjournalistin Sibylle Anderl gesprochen. Sie war bei der Präsentation heute dabei. Sibylle, beschreib doch mal, wie das schwarze Loch in der Milchstraße denn jetzt aussieht.
Ja, es sieht tatsächlich gar nicht so anders aus als das, das wir schon vor 3 Jahren gesehen haben im Zentrum der Ferngalaxie M87. Also auch diesmal ist es wieder ein oranger Donut mit einem schwarzen Schatten in der Mitte. Mhm. Schwarze Löcher sehen letztendlich alle sehr ähnlich aus. Das ist sozusagen deren Natur. Die schlucken einfach alles. Und insofern war es auch zu erwarten, dass wir ein ähnliches Bild bekommen. Aber es ist natürlich etwas ganz Besonderes, weil es diesmal unser eigenes schwarzes Loch im Zentrum unserer Milchstraße ist.
Lass uns da gleich noch weiter drüber sprechen. Also es sieht sehr, sehr ähnlich aus, aber so ein bisschen unterscheidet es sich ja doch, ne?
Ja, also was man sieht, ist, dass der Ring ein bisschen fleckig ist. Man hat da 3 Helligkeitsmaxima, das heißt 3 helle Flecken. Die muss man nicht unbedingt so ganz ernst nehmen, weil die Bildbearbeitung sehr kompliziert ist. Aber was man daraus ableiten kann, ist, dass es einfach eine sehr komplexe Quelle ist mit einer speziellen Struktur. Und das ist auch das Besondere an unserem schwarzen Loch. Es ist sehr, sehr unruhig. Das ist das, was das schwarze Loch ausmacht und was auch die Beobachtung so schwierig macht. Es verändert sich sehr, sehr schnell.
Mhm. Und warum ist das jetzt auch so eine Sensation, dass wir jetzt quasi auch ein Bild aus der Milchstraße haben von diesem schwarzen Loch?
Also erstmal muss man sagen, Bilder von schwarzen Löchern aufzunehmen ist wahnsinnig schwierig. Nicht nur, weil sie alles schlucken, auch Licht, sondern auch, weil sie relativ klein sind und weil man einfach sehr, sehr gute Teleskope braucht, um entsprechend scharfe Bilder aufnehmen zu können. Lange Zeit hat man gedacht, dass es niemals möglich sein würde. Die Idee, die ist erst so vor ein bisschen mehr als 20 Jahren entstanden und wurde dann ausgearbeitet. Und es ist tatsächlich nur möglich, indem man Teleskope auf der gesamten Erde zusammenschaltet zu einem virtuellen Riesenteleskop, das fast so groß ist wie die Erde selbst. Dann geht es. Und insofern ist es einfach ein unglaublicher Aufwand, das hinzubekommen und eine enorme Leistung.
Und welche Bedeutung hat dieses Foto jetzt für uns? Was sagt uns das?
Also erstmal sagt uns dieses Foto, dass im Zentrum unserer Milchstraße tatsächlich ein schwarzes Loch sitzt. Ein riesengroßes, kompaktes schwarzes Loch, das Materie anzieht. Das wussten wir im Grunde vorher schon, aber dadurch, dass man es vorher noch nicht gesehen hatte, gab es immer noch so eine gewisse Restunsicherheit. Also 2020 gab es ja zum Beispiel auch schon den Nobelpreis für Reinhard Genzel, der hatte das Schwarze Loch schon erforscht. Mhm. Und da hatte aber das Nobelpreiskomitee sich noch zurückgehalten zu sagen, dass es wirklich ein schwarzes Loch ist. Die haben nur von einer kompakten Masseansammlung im Zentrum unserer Galaxie gesprochen. Also insofern ist das erstmal etwas, das wir jetzt noch sicherer sagen können, da ist wirklich ein schwarzes Loch.
Es gibt das erste Foto eines schwarzen Lochs in der Milchstraße, wurde heute präsentiert. Sibylle Annerl war dabei bei der Präsentation und hat uns erklärt, warum das so bahnbrechend ist. Danke, Sibylle.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova.
Die Pulitzer-Preise gelten als eine der wichtigsten Auszeichnungen im Journalismus, sind diese Woche wieder vergeben worden und es gab einen Sonderpreis für Journalistinnen und Journalisten in der Ukraine.
In addition, the Pulitzer Prize Board is pleased to award a special citation to the journalists of Ukraine for their courage, endurance and commitment to truthful reporting during Vladimir Putin's ruthless invasion of their country and his propaganda war in Russia.
Ja, weil sie trotz der russischen Invasion weiterhin wahrheitsgemäß berichten und eine wichtige Quelle auch für uns internationale Medien sind, bekommen sie also diesen Sonderpreis. Wie es im Moment ist, aus der Ukraine zu berichten, darüber spreche ich jetzt mit dem ukrainischen Journalisten Denis Trubetskoy. Er ist freier Journalist, arbeitet derzeit in Kiew. Denis, eben gab es ja einen Luftalarm bei euch in Kiew. Ist der jetzt wieder vorbei?
Ja, ist wieder vorbei. Das ist, glaube ich, der zweite heute. Ja, ist halt die Realität, mit der man jetzt einfach zu tun hat, dass die Raketeneinschläge auf Kiew und auf andere große Städte im ganzen Land jederzeit möglich sind.
Wie sehr hat denn sich deine Arbeit seit Kriegsbeginn jetzt verändert?
Sehr stark auf der emotionalen Art und Weise. Also ich berichte ja sehr vielen Jahren eigentlich über die Ukraine und ich stamme übrigens auch selbst von der Krim, habe also ziemlich großen Bezug zur Krim-Annexion, also zu den Ereignissen von 2014. Aber für mich war natürlich der Kriegsbeginn trotzdem ein Schock, obwohl, also ich meine, der Beginn des großen Krieges, ja. Weil den Konflikt gibt es ja also 2014, obwohl es dafür auch Zeichen gab, die ich teilweise auch nicht sehen wollte. Und es dauerte wirklich mehrere Wochen, bis ich mich mehr oder weniger wieder eingearbeitet habe, weil ich wirklich zu angetan war. Aber der Arbeitsalltag, der sieht jetzt eigentlich so technisch gesehen mehr oder weniger genauso wie zuvor. Es gibt halt viele Sachen, die die Arbeit komplizierter machen. Klar, Krieg bedeutet natürlich, dass man vieles einfach nicht schnell oder überhaupt nicht verifizieren kann. Krieg bedeutet auch Ausgangssperre hier in Kiew ab 22 Uhr, was die Möglichkeit der Schalten zum Beispiel einschränkt. Man braucht ja auch, wenn man vom Kriegsgebiet, also vom Kampfgebiet berichten möchte, auch eine Akkreditierung des ukrainischen Militärs und. Also es gibt wirklich viele Kleinigkeiten, aber rein technisch ist es fast genauso, wie es zuvor war.
12 Journalistinnen und Journalisten sind in diesem Krieg in der Ukraine schon getötet worden. Wie gefährlich ist es im Moment auch in der Ukraine zu arbeiten und auch aus der Ukraine zu berichten?
Das Problem ist natürlich, dass man sehr, sehr viele Dinge nicht wirklich einplanen kann. Also ich meine, ich glaube, das gilt auch sehr, sehr stark für ausländische Journalisten, die sich jetzt mit Städten hier nicht so gut auskennen. Aber klar werden zum Beispiel russische Raketen nicht einfach so geschossen. Also die kosten ja auch viel Geld und da muss man schon auch eine gewisse Ahnung haben, wo es Militärobjekte gibt, wo es eine wichtige Infrastruktur Objekte gibt, die man wirklich im Kopf behalten muss. Es ist selbst hier kompliziert. Also ich habe jetzt vom Kampfgebiet selbst nicht berichtet. Dort herrscht auch eine völlig andere Lage. Aber an dem Tag, an dem ich nach Kiew zurückgekehrt bin, das war eigentlich genau vor 2 Wochen, genau an dem Tag gab es hier in Kiew einen Raketenangriff, bei dem rein zufällig eine Journalistin ums Leben gekommen ist, einfach weil die Rakete in ihrer Wohnung quasi ihre Wohnung zerstörte. Und das gehört ja leider wirklich jetzt zum Alltag, selbst außerhalb der eigentlichen Arbeit.
Wäre es für dich eine Option, dann doch in Gebiete vielleicht auch wieder zu gehen, wo es ruhiger ist, wo du sicherer bist? Oder ist dir das trotzdem ganz wichtig, jetzt auch vor Ort zu sein?
Also das Land darf ich nicht verlassen als ukrainischer Mann. Also es gibt eine Ausreisesperre für Männer zwischen 18 und 60 Jahre. Also wenn man jetzt nicht unmittelbar im Kampfgebiet ist, gibt es keinen großen Unterschied mehr zwischen Lviv im Westen und Kiew zum Beispiel. Also die Lage und die Wahrscheinlichkeit des Raketenbeschusses ist ja relativ gleich.
Und hast du Angst oder befürchtest du eine mögliche russische Besatzung? Weil dann wäre es ja für dich als Journalist wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere Situation zu berichten.
Ich befürchte in erster Linie einfach, dass es die Russen es noch einmal wagen könnten, Kiew einzunehmen. Mhm. Ich glaube, das ist militärisch eigentlich vollkommen aussichtslos, aber man kann das nicht wirklich ausschließen. Das wäre natürlich eine Demütigung, glaube ich, auch so für sehr, sehr viele Menschen, die in den letzten Wochen zurückgekehrt sind in die Stadt. Aber was die russische Besatzung angeht, also für mich würde das natürlich ganz, ganz große Probleme bedeuten. Auch deswegen, weil ich mich natürlich klar, weil es Journalist ist, auch Privatperson gegen die Krim-Annexion positionierte in der Vergangenheit und so weiter und so fort. Also ich glaube, für mich wäre das natürlich absolut inakzeptabel und glaube ich teilweise sogar lebensgefährlich.
Denis Trubetskoy lebt und arbeitet als freier Journalist in Kiew und hat uns von seinem Arbeitsalltag im Kriegsland berichtet. Danke dir, Denis, und pass weiter gut auf dich auf.
Deutschlandfunk Nova.
Eine mehr als 1300 Kilometer lange Grenze verbindet Finnland und Russland. Im Falle eines russischen Angriffs wäre Finnland also ziemlich angreifbar. Vor allem, weil das Land eben nicht Mitglied in der NATO ist. Das soll sich jetzt ändern. Der finnische Präsident Sauli Niinistö und Ministerpräsidentin Sanna Marin haben heute angekündigt, dass Finnland dem Verteidigungsbündnis beitreten will und dass in den nächsten Tagen die nötigen formellen Schritte eingeleitet werden sollen. Finnlands Präsident Niinistö hat erst gestern noch gesagt:
Sollten wir beitreten, wäre meine Antwort an Sie: Ihr habt das verursacht. Schaut in den Spiegel.
Was es bedeutet, wenn Finnland der NATO beitritt, und auch Schweden diskutiert den Schritt, darüber habe ich gesprochen mit Claudia Major. Sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Major, aus europäischer Sicht, ist das eine gute Nachricht, dass Finnland der NATO beitreten will?
Ja, meiner Meinung nach ist das eine sehr gute Nachricht, weil sich damit die sicherheitspolitische Lage gerade im Ostseeraum etwas klärt. Wir hatten da lange so einen Flickenteppich aus Staaten, die EU-Mitglied waren, aber nicht in der NATO, Finnland und Schweden, Staaten, die in der NATO sind, wie Norwegen, aber nicht in der EU. Und das war gerade aus sicherheitspolitischer Sicht nicht so einfach, da eine gute Verteidigung zu organisieren. Und deswegen ist der Beitritt von zwei wichtigen und auch militärisch starken Ländern wie Finnland und Schweden zur NATO eine sehr gute Nachricht.
Ja, Schweden diskutiert auch darüber, ob es bald eine NATO-Mitgliedschaft beantragt. Warum ist denn Finnland auch bisher kein NATO-Mitglied gewesen?
Beide Länder haben aufgrund ihrer historischen Erfahrung gesagt, dass sie sicherer sind außerhalb der NATO und dass sie sozusagen non-aligned sind. Sie sind Mitglieder der EU, das heißt, da gibt es eine Beistandsklausel. Aber sie haben gesagt, sie haben ein besseres Verhältnis zu Russland, gerade aus finnischer Sicht, wenn sie nicht NATO-Mitglied sind. Und mit dem Angriffskrieg am 24.02. hat sich diese Lageeinschätzung fundamental verändert, weil jetzt sowohl in Finnland als auch in Schweden beide Regierungen sagen, unsere Sicherheit, unser Überleben ist besser innerhalb der NATO gesichert als außerhalb. Und wir, Finnland, Schweden, wollen nicht die nächste Ukraine sein. Das heißt, wenn wir wirklich unsere Länder verteidigen, das Überleben sichern wollen, sollten wir in die NATO gehen. Und das ist in der Tat eine beeindruckende Entscheidung, weil es diese Debatten seit Jahren in beiden Ländern gab und es nie eine klare Mehrheit für einen NATO-Beitritt gab. Und das hat sich fundamental verändert mit dem Krieg. Und wir haben jetzt in beiden Ländern wahrscheinlich eine Mehrheit und wahrscheinlich einen sehr schnellen NATO-Beitritt. Also das ist sozusagen die Zeitenwende aus finnischer und schwedischer Sicht.
Ja, Umfragen zeigen in Finnland tatsächlich auch, dass 3/4 der Bevölkerung für einen NATO-Beitritt aktuell sind. Wie lange dauert das denn jetzt? Also geht das einfach so easy?
Also der Prozess ist so, dass ein Land einen Beitrittsgesuch stellt. Das wollen die jetzt wahrscheinlich zum NATO-Gipfel im Juni in Madrid machen. Dann bestimmen die NATO-Mitglieder einstimmig darüber. Kein Land, sehr wichtig, hat ein Vetorecht. Also Russland hat überhaupt nicht dabei mitzureden, ob die beiden in die NATO gehen oder nicht. Und dann müssen üblicherweise die Parlamente der Mitgliedstaaten, also der NATO-Staaten, diese Entscheidung ratifizieren. Das klingt jetzt erstmal lang. Aber das kann man, je nach der politischen Lage in den einzelnen NATO-Staaten, in ein paar Monaten kann das vollzogen sein. dieser Zeit zwischen dem Antrag auf eine Mitgliedschaft und der endgültigen Aufnahme sind natürlich eine sehr schwierige Zeit. Weil dann haben beide Staaten klar gesagt, wir wollen in die NATO, haben aber noch nicht den Schutz der NATO. Und die wird eine sehr kniffelige Zeit werden.
Aber es ist ziemlich sicher, dass das dann klappt, oder?
Meines Erachtens spricht nichts dagegen. Der NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat auch nochmal deutlich unterstrichen, dass die NATO sich sozusagen auf diese beiden Länder freut, dass einem Beitritt nichts entgegensteht und dass sie auch die Kriterien, die für einen Beitritt erfüllt werden müssen, beispielsweise demokratische Kontrolle über die Streitkräfte, die können beide Länder sehr schnell und einfach abarbeiten. Also die Zeit resultiert vor allen Dingen aus den prozeduralen Sachen wie Parlamente müssen abstimmen. Aber ich sehe keinerlei momentan politische Gegenstimmen dagegen, sondern eher Freude, dass die beiden Länder, auf die die NATO eigentlich seit Jahren gewartet hat, dass die jetzt auch beitreten.
Russland dürfte dieser Beitritt oder diese Beitritte vermutlich eher nicht gefallen. Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums hatte schon im Februar gesagt,
der Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO, die wir in erster Linie als Militärblock verstehen, würde schwerwiegende militärische und politische Folgen haben und Vergeltungsmaßnahmen unseres Landes erfordern.
Für wie wahrscheinlich halten Sie solche Vergeltungsmaßnahmen von russischer Seite und wie könnten die aussehen?
Also wir sehen bereits jetzt, dass die Beziehung zu Russland nicht mehr konstruktiv ist, um es freundlich zu sagen. Und Russland verletzt jetzt auch schon den finnischen Luftraum. Finnland ist schon Opfer von russischen Cyberattacken. Das heißt, die Beziehung ist jetzt schon auf einem Tiefpunkt. Ich glaube, wir müssen an die Frage anders rangehen. Sollte das denn heißen, dass Finnland und Schweden nicht Mitglied der NATO sein dürfen, weil Russland dagegen ist? Und da ist das fundamentale Prinzip der freien Bündniswahl noch mal in Erinnerung zu rufen. Finnland und Schweden können selber entscheiden, in welches Bündnis sie wollen. Und wir müssen nicht nur fragen, was es für die russischen Sicherheitsinteressen bedeutet, wir müssen vor allen Dingen fragen, was es für die finnischen und schwedischen Sicherheitsinteressen bedeutet. Wenn sie sich besser geschützt fühlen in der NATO, dann ist es deren souveräne Entscheidung. Und dann ist die Frage, ob die anderen NATO-Staaten Finnland und Schweden gegen mögliche russische Destabilisierungsversuche oder Provokationen schützen. Und da gibt es auch Ideen über gemeinsame Übungen, über politische Erklärungen, wie man gerade diese schwierige Übergangszeit zwischen Antragstellung und Aufnahme schützen kann. Jetzt gibt es auch das Abkommen, was Großbritannien mit Schweden geschlossen hat, also um diese schwierige Grauphase zwischen Antrag und Beitritt abzusichern.
Sagt Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik über den Beitritt Finnlands und Schwedens der NATO in Deutschlandfunk Nova. Dankeschön, Frau Major.
Deutschlandfunk Nova.
7,4%. So hoch war die Inflation im April. So hoch wie seit 40 Jahren nicht. Das heißt, vieles wird teurer für uns und wir haben am Ende weniger Geld im Portemonnaie, wenn wir genauso weiterleben und einkaufen wollen. Unser Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting ist heute unterwegs gewesen, weil er wissen wollte, wo ihr das denn gerade besonders merkt, dass vieles teurer geworden ist und wo ihr vielleicht auch Abstriche macht.
Die Inflationsrate ist zwar hoch, aber vor allem ist sie erstmal abstrakt. Konkret wird's, wenn ich im Alltag merke, dass ich selbst weniger Geld ausgeben kann, mich einschränken muss.
Also so richtig merken tue ich es noch nicht.
Jona gehört zu einer Gruppe, die etwa 15% der Bevölkerung ausmacht. Laut einer YouGov-Studie aus April sagen diese 15%, ich spüre kaum Auswirkungen. Heißt umgekehrt, 85% tun das sehr wohl.
Also ich finde halt schon so beim Einkaufen merkt man das halt.
Also ich muss sagen, ich merke es vor allem so in Lebensmitteln.
Ja, vor allem beim Obst und Gemüse auf jeden Fall.
Man werden teurer. Kosmetik.
Okay. 5 Euro mehr jetzt.
Berenike, Maria und Nissi beschäftigt der Einkauf. Bei Hanna haben die Wimpern kürzlich noch 50 Euro gekostet. Jetzt immerhin 10% mehr. In der YouGov-Studie geben 45% der Befragten an, sie würden jetzt weniger für Freizeitaktivitäten ausgeben. Für Restaurants, Kneipen, Kinobesuche. Diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, sind da nicht. Beziehungsweise noch nicht.
Ist es bei mir jetzt nicht so, dass ich so auf jeden Pfennig drehen muss, quasi. Ja.
Allgemein, finde ich, merkt man es nicht so doll, wie man erwartet oder wie es zumindest gesagt wird.
Preissteigerungen vollziehen sich in vielen kleinen Schritten, Stück für Stück. Wahrnehmung, Lebensrealität, auch das, was wir lesen und hören, das scheint nicht immer mit dem zusammenzupassen, was wir so erleben. Aber auch wenn es noch nicht knapp wird, spricht ja nichts dagegen, sich wenigstens mal gedanklich schon mal in Richtung Sparsamkeit zu bewegen.
Also was ich viel mache, ist, ich schreibe mir ziemlich genau auf, was ich ausgebe, damit ich immer weiß, wie viel Geld ich sozusagen zur Verfügung habe. Und dann weiß ich sozusagen auch, dass ich mir mein Eis kaufen kann.
Auf jeden Fall weniger Auto fahren. Also ich glaube, damit spart man sich sehr viel, weil es einfach sehr teuer ist.
Meine Strategie ist dabei einfach so ein bisschen versuchen, mehr zu Foodsharing zu gehen, mehr To-Go-To-Go zu nutzen, einfach um solche Lebensmittel günstig zu bekommen und gleichzeitig halt ein bisschen den Geldbeutel zu schonen und auch noch nachhaltig zu sein.
Weniger Autofahren, weniger Food Waste, mehr Budgetierung und nachhaltiger Lebensstil. Wenn Inflation unser Verhalten in diese Richtung schubst, wie bei denen, die ich getroffen habe, dann ist das ja nicht verkehrt. Mehr als jede und jeder Zweite sagt, ich setze auf Qualität und Langlebigkeit der Produkte. Das ist Hinweis auf einen erweiterten Konsumhorizont. Aber diese Investitionen, die müssen dann ja halt auch irgendwo eingespart werden.
Also ich werde wahrscheinlich dieses Jahr keinen anderen Urlaub mehr machen. Jedenfalls nichts Großes, was über einen kleinen Wochenendtrip oder so hinausgeht.
Wir beide fahren nach Griechenland für eine Woche.
Und eigentlich ist es so der teuerste Urlaub seit langem, den wir uns gönnen. Und jetzt hängt es uns schon in den Knochen. Wir sagen, war vielleicht doch nicht so schlau, jetzt so einen teuren Urlaub zu machen.
Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir da dann jetzt nicht übertreiben mit Feiern und Essen und Trinken und so.
Rausgehen, in diesen Zeiten über Geld sprechen. Hätte nicht gedacht, dass es so locker geht. Und dass die meisten an diesem Nachmittag in Bonn anscheinend geldmäßig gut klarkommen. Die Tipps? Haushaltsbuch führen und ständige Posten wie Auto in Frage stellen. Sich mental vielleicht schon mal auf weniger Restaurant-, Kneipe-, Disco-Besucher einstellen. Und was die Ernährung angeht, es wie Maria machen und einfach den aktuellen Überfluss nutzen, um dem möglichen Mangel vorzubeugen. Stichwort Foodsharing.
Ich guck mal, ob es gerade was gibt. Einen Moment. Gemüsesalat, Kräuter, Ingwer-Salatsoße, Guacamole. Dann standen hier noch Brötchen rum. Es gibt wirklich Wochen, wo ich einfach keine frischen Sachen mehr kaufe. Also wo ich halt nur noch solche Sachen kaufe, wie halt Nudeln oder sowas. Und wo ich dann wirklich, keine Ahnung, pro Woche nur noch 10 Euro für meine Lebensmittel ausgebe, weil ich halt den Rest bei Foodsharing oder halt Too Good To Go hole.
Deutschlandfunk Nova.
Wer von euch in den letzten Tagen oder Wochen mal im Wald unterwegs war, der oder die hat das Knacken unterm Fuß wahrscheinlich bemerkt. Äste, Blätter, Gras ist alles so trocken im Moment, dass auch die Waldbrandgefahr in vielen Teilen Deutschlands extrem hoch ist. Es hat viel zu wenig geregnet im Frühjahr. Der März war der vierttrockenste seit knapp 30 Jahren. Und das ist nicht nur für den Wald schlimm. Viele Landwirtinnen und Landwirte machen sich auch Sorgen um die Ernte. Und wir fragen uns, müssen wir uns in Zukunft jetzt mit solchen Dürren abfinden? Und wenn ja, was kann man dann machen? Hans-Jürgen Hahn ist Grundwasserökologe an der Uni Koblenz-Landau und mit ihm habe ich vor der Sendung drüber gesprochen. Herr Hahn, könnten wir dem trockenen Wald und Acker helfen, wenn wir alle nur noch einmal in der Woche duschen würden?
Dem Wald und dem Acker würden wir wohl direkt nicht helfen, aber dem Grundwasser insgesamt, den Grundwasserständen und damit den Gewässern und den grundwasserabhängigen Ökosystemen, Feuchtgebieten.
Das heißt, wir könnten schon ein bisschen helfen, aber würde es so einen richtigen Unterschied machen?
Nein, denn der Unterschied liegt darin, dass der Wald und auch die Äcker leiden unter Dürren. Das heißt, relativ kurzfristigen Trockenheiten, die über ein, zwei, schlimmstenfalls sogar drei Jahre stattfinden, wo deutlich signifikant weniger Niederschlag fällt, als es üblicherweise der Fall ist. Das ist eine Dürre, die wirkt kurzfristig.
Wie schlimm steht es denn ganz grundsätzlich um den Boden im Moment?
Ich glaube, der Boden hat zwei Probleme. Das eine ist die Art und Weise, wie wir mit ihm umgehen, landwirtschaftlich, aber auch sonst im Siedlungsbereich. Und er hat tatsächlich auch ein Trockenheitsproblem, das sich zunehmend verschärfen wird. Alle Prognosen laufen darauf hinaus, dass wir immer häufiger und immer längere Dürren bekommen werden als Folge des Klimawandels.
Wenn wir uns mal vielleicht als erstes die Landwirtschaft anschauen, wie müsste man dann darauf reagieren, mit Blick darauf, dass es eben immer trockener wird?
Ja, die Landwirtschaft, die muss sich tatsächlich intensivst mit diesem Thema Trockenheit auseinandersetzen. Das eine, das Entscheidende ist, die Frage sich zu stellen, sind die Feldfrüchte und sind die Anbaumethoden, die da angewandt werden, noch zeit-, das heißt klimagemäß? Das heißt, ich muss mal also überlegen, kann ich nicht trockenheitsresistentere Pflanzen anbauen? Ein weiterer Punkt ist der Einsatz der Beregnung. Wo Beregnung eingesetzt wird, wird sie in der Regel exzessiv eingesetzt, weil das Wasser relativ wenig kostet. Also höchst ineffizient und nicht nachhaltig. Da kann man massiv gegen arbeiten. Das heißt, man kann moderne Techniken einsetzen, um den Beregnungsbedarf herunterzufahren. Es gibt außerdem dringenden Bedarf, die Böden wieder aufzubessern. Die brauchen einfach Humus. Die brauchen eine Struktur, die es ihnen wieder ermöglicht, mehr und länger Wasser zu halten, aufzunehmen und zu halten.
Wenn Sie sagen, auch andere Bewässerungssysteme, wäre es auch eine Option, beispielsweise ja nachts zu bewässern, gerade im Sommer, weil dann ja auch weniger Wasser verdunstet direkt, ne?
Das ist keine Option, sondern das ist eigentlich ein Muss. Mhm. Also eine Bewässerung, vor allem eine Beregnungsbewässerung tagsüber, ist ökologisch und ökonomischer Irrsinn. Zumindest wenn das Wasser, das dabei verwendet wird, bepreist würde. Und das ist leider selten der Fall. Das heißt, was wir brauchen, ist natürlich auch ein Wasserpfennig, den die Landwirte abzugeben haben, als Motivation, Wasser zu sparen und um auch zu zeigen, dass das Wasser ein ganz zentraler Wirtschaftsfaktor ist.
Was heißt das, ein Wasserpfennig? Wasser kostet doch was.
Wasser kostet die Landwirte in der Regel fast gar nichts oder gar nichts, wenn es aus Grundwasser gewonnen wird. Mhm. Das ist meistens der Fall. Wenn Sie Beregnungsverbände haben, die über Oberflächengewässer gespeist werden, da wird in der Regel eine Abgabe gezahlt. Aber meines Wissens bei den grundwassergespeisten Beregnungen ist das eher die Ausnahme.
Wenn wir mal auf die Städte schauen, müssen wir uns da in Zukunft auch darauf einstellen, dass Wasser knapp werden könnte?
Ja, grundsätzlich ja. Ich meine, die Trinkwasserversorgung ist im Moment noch in der glücklichen Lage, auf ausreichend Vorräte zurückgreifen zu können. Aber auch da müssen wir komplett umdenken, um es sicher zu machen für die Zukunft. Der andere Punkt ist das Stichwort Schwammstadt. Wie halte ich das Wasser in der Stadt zurück? Durch Zisternen, durch Versickerung, durch auch vor allem Entfernen von Versiegelungen.
Ja, Sie haben gesagt, Entfernen von Versiegelungen. Sie haben davor aber auch gesagt, da müssen wir auch umdenken. Wo müssen wir denn da vor allem umdenken?
Wir müssen umdenken in unserem täglichen Gebrauch und Umgang mit Wasser. Das Einfachste ist, sich mal zu fragen, was wirklich nötig ist. Muss ich bewässern den Garten? Wie oft muss ich ihn bewässern? Muss ich wirklich alle Pflanzen haben, die zwar schön aussehen, aber einen Haufen Wasser verbrauchen? Brauche ich einen Swimmingpool? Lasse ich den Wasserhahn laufen? Habe ich die Möglichkeit, sogar ein Brauchwassertrennsystem für die Toiletten einzurichten, indem ich auch eine Zisterne am Haus habe, entweder zum Gießen oder eben für so ein Brauchwassersystem? Es gibt da schon viele Möglichkeiten.
Und wenn ich dann persönlich Wasser spare, helfe ich dann nur dem Grundwasserspiegel oder helfe ich auch dem Wald direkt damit?
Dem Wald helfen Sie eigentlich nur dort, wo er tatsächlich grundwasserabhängig ist. Mhm. Aber die Kunst ist es, das Wasser in der Fläche zurückzuhalten. Das heißt, dafür zu sorgen, dass weniger Wasser aus der Fläche abläuft. Wenn es regnet, dass das Wasser eben versickern kann und nicht irgendwie über die Felder oder Gräben abläuft. Im Wald ist das nicht so das ganz große Problem, aber auch dort gibt es Bestrebungen, um tatsächlich mal zu schauen, wie kann ich Wasser im Wald zurückhalten. Und auch dort stellt sich dann die Frage, sind die Baumarten, die wir heute haben, tatsächlich auch in der Zukunft für diese Standorte, auf denen sie gerade stehen, geeignet? Und da müssen wir auch schauen, dass wir den Wald umbauen.
Wie gehen wir in Zukunft mit Dürren in Deutschland um? Darüber habe ich mit Hans-Jürgen Hahn gesprochen. Er ist Grundwasserökologe an der Uni Koblenz-Landau. Dankeschön, Herr Hahn. Und ja, es klingt, als wären Sie in der Natur. Alles Gute.
Ja, Dankeschön auch. Ihnen auch.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.